ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das wird der beste Sommer ever!
Wir denken, dass es vielleicht gut ist, wenn du von Menschen umgeben bist, die erlebt haben, was du erlebt hast.
Nein, kommt nicht in Frage. Ein Chemocamp? Du bist im Chemocamp für dein erstes Mal?
Ja, warum nicht? Oh, aber du bist nicht mein Typ, klar?
Nein?
Nein, du bist ein bisschen...
Wirklich schade.
Ein Camp für Jugendliche mit Krebs. Das klingt jetzt erstmal nicht nach jede Menge Sommerspaß, ist es aber doch. In dem Film Sunny Dancer erleben wir dieses Sommercamp und erleben wir die jungen Leute, erleben wir ihren schwarzen Humor. Einer der besten Filme der vergangenen Berlinale, jetzt im Kino zu sehen. Darüber wollen wir reden. Wir freuen uns auf den Besuch der Regielegende Jutta Brückner zu ihrem neuen Film nach 20 Jahren Pause Im Spiegel meiner Mutter. Dann in der zweiten Stunde reden darüber, was die KI mit dem Menschen macht, was sie uns schenkt, was wir ihr geben, wie sie mit uns lernt. Das ist ein sehr interessanter Film, Finding Connection. Und außerdem schalten wir natürlich nach Locarno, wollen wissen, wie das Filmfestival dort gerade zu Ende geht. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits und los geht's mit Sophia Kennedy, Imaginary Friend.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt sprechen über einen Film, der in diesem Jahr die Generationenreihe auf der Berlinale eröffnet hat und dem es gelungen ist, dass am Ende das ganze Kino tränenüberströmt war und von dem Film viel, viel gesprochen wurde. Sunny Dancer heißt dieses Werk mit The Last of Us Star Bella Ramsey und mit Ex-How I Met Your Mother Star Neil Patrick Harris. Also ziemlich bekannte Leute in den Hauptrollen. Ein Film über ein Sommercamp für Jugendliche nach einer Krebserkrankung. Das klingt erstmal nicht nach einem Gute-Laune-Film. Grüß erstmal ganz herzlich Anna Woyn. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Aber der Film schafft es ja, gute Laune zu erzeugen. Das ist die große Leistung dieses Films. Erklär uns doch bitte mal, wie das zusammengeht. Also alle weinen am Schluss und trotzdem geht man mit einem guten Gefühl raus.
Ja, also es ist einfach so, dass Regisseur George Jacques sich kaum für diese Krebsdiagnosen der Jugendlichen interessiert, sondern wirklich für die Jugendlichen. Und Ivy, die von Bella Ramsey gespielt wird, kennen wir alle aus The Last of Us oder Game of Thrones, die kommt widerwillig in dieses Camp, also nicht, weil sie ihre Leukämie verdrängen will, sondern weil sie einfach keinen Bock hat, ständig auf ihre Vergangenheit reduziert zu werden. Und genau so geht es den anderen Teenagern um sie herum auch. Also lassen sie den Krebs Krebs sein und machen das, was Teenager eben machen. Sie flirten, sie verlieben sich, sie schleichen sich nachts aus den Hütten, streiten, lachen, testen Grenzen aus oder legen sich mit anderen Jugendlichen an.
Guck mal, die Krebs-Avengers.
Oh, ich glaube, die haben einen Bulli.
Einfach ignorieren, Leute.
Denkt also, euch was Neues
aus. Euch habe ich gemeint. Die verfickten Chemo-Gremlins.
Hat so eine Schnappe.
Komm doch.
Hier erstmal deine Hygiene.
Sunny Dancer ist dadurch vor allem wirklich ein Coming-of-Age-Film, einer, in dem Krebs zwar dazugehört, aber eben nicht jede Szene bestimmt.
Genau diese Leichtigkeit, die du gerade geschildert hast, die spürt man in diesem ganzen Film. Das zieht sich so durch als Grundstimmung.
Das ist wirklich die Grundstimmung und diese jungen SchauspielerInnen, die wirken auch nie, als würden sie eine Botschaft transportieren wollen. Die sind einfach eine Clique. Das liegt auch daran, dass sie sich vor Drehbeginn eine Woche lang kennengelernt haben und einfach auch ein Sommercamp gemacht haben. Die haben, glaube ich, Flöße gebaut, sind Kajak gefahren. Und durch diese Vertrautheit hinter der Kamera entstehen Momente, die sich völlig selbstverständlich anfühlen, als würde man echten Freunden beim Erwachsenwerden zusehen. Und das hat mir auch Bella Ramsey im Interview erzählt.
Wir mussten nicht spielen. George und die Casting-Direktorin haben etwas geschafft, das ich vorher nie so bewusst wahrgenommen habe. Casting bedeutet eben nicht nur gute Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden, sondern Menschen, deren Persönlichkeiten zueinander passen. Es ist fast wie Partnervermittlung, nur eben für eine ganze Gruppe. Wir hatten wirklich das Gefühl, gemeinsam diesen Sommer zu erleben.
Ja, und das, finde ich, spürt man wirklich in jeder Sekunde.
Trotzdem, Anna, die Grundierung der Geschichte ist eben die Krebserkrankung dieser jungen Leute. Das soll man ja auch nicht ausblenden. Und du hast es ja gesagt, es steht nicht im Vordergrund, aber es ist Bestandteil der Erzählung. Also insofern muss man ja immer auf eine Balance achten.
Ja, die ist aber da. Also weil dieser Film auch nie die Krankheit zum Dramaturgischen Motor macht. Sie ist einfach Teil des Alltags. Das sind dann so kleine Momente, in denen man es merkt, in denen ich dann auch wirklich schlucken musste. Also sei es jetzt die Medikamentenausgabe nach dem Mittagessen, Gespräche der Jugendlichen über Themen, die Jugendliche eigentlich nicht haben sollten, wie eben die Remission oder die Gedenkwand für verstorbene Camp-Teilnehmer im Büro des Campleiters. Aber gleichzeitig reißen die Jugendlichen dann auch makabere Witze. Also schwarzer Humor wird hier wirklich zu einer Überlebensstrategie. Und ja, diese Trauer und Lebensfreude, die die stehen sehr eng nebeneinander, ohne dass das eine das andere verdrängt. Das ist eher so eine Koexistenz. Und genau deshalb kippt der Film dann auch nie ins Betroffenheits- oder Kitschkino.
Jetzt hast du die Hauptrolle ja schon angesprochen, also Bella Ramsey, sehr bekannt geworden, natürlich durch Game of Thrones, hast du auch gesagt. Wie trägt They, ist eine non-binäre Person, wie trägt They zum Gelingen bei?
They ist das emotionale Herz mit ihrer Rotzigkeit, die nie Verbitterung ist. Und für Bella Ramsey selbst ist das die normalste Rolle, die They je gespielt hat.
Interestingly, Ivy was teaching me about being a teenager.
Auf den ersten Blick wirkt Ivy wie ein ganz normaler Teenager. Ironischerweise war genau das neu für mich. Ich habe früh angefangen zu arbeiten und meine Jugend anders erlebt als viele Gleichaltrige. Schon als Kind habe ich lieber Zeit mit Erwachsenen verbracht und mir sogar vorgenommen, nie so ein typischer Teenager zu werden. Während des Drehs durfte ich das plötzlich nachholen. Laut sein, albern sein, impulsiv reagieren. Das war unglaublich befreiend. Es hat mich sogar traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich eine Jugend vermisse, die ich selber nie hatte.
Das finde ich eine sehr kluge Selbstreflexion, generell von einer Person, die sehr selbstreflektiert rüberkommt. Sunny Dancer erzählt eben nicht vom Überleben, sondern vom Leben von Jugendlichen, die sich nicht über ihre Krankheit definieren lassen wollen. Das ist warmherzig, erstaunlich, ehrlich und aber auch erstaunlich komisch. Und gerade weil der Film seine Figuren nie bemitleidet, trifft das Ende umso härter. Es ist für mich einer der schönsten und menschlichsten Coming-of-Age-Filme der letzten Jahre. Und bevor du fragst, ich war genauso tränenüberströmt wie alle anderen.
Also es war wirklich so ein ganz geheimer Berlinale-Hit, der wurde dann immer größer. Das ist ja schön.
Immer
so
in der Generation. Ne? Immer so ein schöner Generationsfilm, der am Ende das Festival mitgeprägt hat.
Sunny Dancer, jetzt ist der Film im Kino zu sehen. Anna, ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne.
Radio 1 für vormittags, das Filmmagazin. Wir schauen uns jetzt in der thailändischen Hauptstadt um. Funeral Casino Blues heißt der Film von Roderick Warich, der drei Menschen auf ihren Wegen durch Bangkok folgt. Premiere feierte Funeral Casino Blues im letzten Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig und wurde dort wegen seines hypnotischen Sogs gefeiert. Anke Lewicke war auch dabei, war auch absolut hypnotisiert von diesem Film. Grüß dich erstmal herzlich. Hallo Anke.
Hallo Knut, und wenn ich dich höre, bin ich auch hypnotisiert.
Schön, das höre ich doch sehr gern. Anke, erzähl mir doch erstmal, was sind das für drei Menschen? Also kreuzen sich die Wege und warum schlagen sie uns in ihren Bann? Wie hängen die irgendwie zusammen?
Also ich würde mal sagen, es sind drei Nachtgestalten. Sie führen in dieser neonbeleuchteten Stadt so ein Leben als Schattenexistenz. Also sie haben Jobs, die sie in keinerlei Hinsicht absichern. Das sind Jem und Pim, zwei junge Frauen. Sie teilen sich ein Zimmer und sie arbeiten als sogenannte Mietfreundinnen. Also sie verbringen Zeit mit Touristen, gehen auch mit ihnen ins Bett, aber diese Szenen werden gar nicht gezeigt, sondern der Film arbeitet ohnehin eher mit Details und Stimmungen, Knut. Also zum Beispiel kriegst du dann über das Handy mit, dass Jem ihr ganzes Geld immer zu ihrer Familie nach Hause schickt, weil die Tante auch operiert werden muss. Also da gibt es ständig Bedarf. Und dann gibt es Wosan, der arbeitet als Barkeeper und der kriegt irgendwie eines Tages so mit, dass Jem bedroht wird von jemandem, hilft ihr aus der Klemme. Und das ist dann auch so eine schöne, schicksalshafte Begegnung. Also da passiert was der Film dann aber auch nicht auserzählt, dafür aber schöne Bilder findet. Er holt sie dann mit seiner Kawasaki ab, sie schlingt so ihre Arme um seine Hüften, lehnt sich so mit dem Kopf an seinen Rücken und mit diesem Bild ist alles über deren Beziehung so gesagt, mehr musst du gar nicht wissen. Und dieser Wosan, der arbeitet auch wohl für Kredithaie, hat da auch Schulden, ist ein Glücksspieler. Ja, und dann eines Tages, Knut, ist Jem auf einmal verschwunden und Pim und Wosan machen sich auf die Suche.
Anke, und mit dieser Verschwindung, Frau, ändert der Film dann auch so seine Tonlage. Ist ein anderer Sound, eine andere Geschichte.
Ja, man kann schon sagen, so abgefahren, dass alles auch mit diesem Neonlicht aussieht, weil das gibt ja den Gesichtern doch immer so was Irreales. Wenn die dann so bläulich, rötlich oder grünlich sind, macht sie auch so melancholisch, einsam, muss man auch ein bisschen an Wong Kar-wai denken. Mhm. Also so, das ist dann schon eine wahre auch was Dokumentarisches, so fühlen die sich ja wirklich. Und dann würde ich aber doch von einem Neon-Thriller sprechen, weil dieses Licht hat ja auch immer was Irreales, lässt sie sowieso so wie Geister erscheinen. Und da passt auch der Titel zu, also Funeral Casino Blues bezieht sich eigentlich auf ein Ritual, ein Beerdigungsritual in ländlichen Gegenden in Thailand. Und wir kennen das ja auch vom thailändischen Kino, dass sich so die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits so aufheben, und damit arbeitet der Film auch, und zwar über die Aufnahmen von Videokameras. Also Wosan und Pim gucken dann auf Videokameras, wo war eben Jem das letzte Mal, und sie sieht auf diesen Videokameras aus schon wie so ein Geist. Und das passt ja auch wieder zu ihrem Leben, weil sie war ja gar nicht so richtig in einem Leben drin, hat immer diese Schattenexistenz geführt. Also ich finde das alles schon ziemlich abgefahren, und dann gibt es auch so eine Synthesizer-Musik, die auch so eher so eine Atmosphäre, sowas, ja, ich würde mal sagen, so ein existenzieller Schwebezustand ist das, Knut.
Anke, dann zum Schluss noch ein Wort weiter zum Ästhetischen. Du hast ja schon einiges beschrieben. Es ist klar geworden, der Film geht ganz direkt hinein ins Genre, also hier Thriller, aber gleichzeitig behält er doch immer seinen dokumentarischen Kern, was ein besonderer Reiz ist, glaube ich, beim Zusehen.
Ja, ich finde das ganz interessant, diese Geister oder Schwellenexistenzen, da musste ich auch an die Figuren von Christian Petzold denken. Mhm. An so Filme wie Jericho zum Beispiel, wo Nina Hoss ja auch versucht, in eine Realität, in eine Berufswelt also reinzukommen. Und das schaffen diese drei Menschen gar nicht, und die haben gar nicht diese Möglichkeit. Die sind da in diesem kapitalistischen System in Bangkok und suchen sich ihre Nische, wo sie so ein bisschen Geld verdienen können, um so wenigstens ein bisschen in einer Realität zu leben. Aber das ist alles so ein unsicherer Zustand. Also was ich so meine, Schweben, Knut.
Und das ist unsere besondere Empfehlung in dieser Woche. Ein Film von Roderick Warich, der aus Österreich stammt, mit seinem Blick auf Bangkok. Funeral Casino Blues, für uns gesehen von Anke Lewicke. Ich danke dir.
Tschüss, Knut.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin Finding Connection ist ein Dokumentarfilm, der also so genau hineinzielt in das Herz heutiger Debatten und auch unserer Beunruhigung, unseren Fragen irgendwie nachgeht, die wir uns alle stellen in die Zukunft hinein. Und wir spüren ja, diese Zukunft ist ja im Grunde schon da. Also was macht die KI mit uns? Wie gehen wir mit ihr um? Wie geht sie mit uns um? All das wird erzählt in diesem Film, und zwar anhand von vier Schicksalen. Vier Menschen lernen wir kennen. Und das finde ich schön an diesem Film, dass die Menschen doch im Mittelpunkt stehen und ihr Verhältnis zur KI. Grüße erstmal ganz herzlich den Regisseur, der diesen Film gemacht hat. Finding Connection ist ein Abschlussfilm. Ludwigsburg hast du studiert. Jetzt ist also dein erster Film da, Florian Karner. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Es ist sehr schön, hier zu sein.
Florian, du erlebst jetzt auch gerade, wie die Leute also auf deinen Film förmlich springen. Also das Medienecho ist gewaltig, und du hattest Premiere in Berlin, also gut besucht, viele Fragen. Also das konntest du ja vielleicht gar nicht so ahnen. Und du schreibst ja am Anfang des Films auch, schon während des Films hat sich wieder so viel verändert mit der KI. Du musst es immer wieder aktualisieren. Also als du das Projekt so angegangen bist, war dir wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht so klar, wie sehr der Film uns alle bewegen wird.
Ja, ich war auch sehr erstaunt davon. Dann, ne, ChatGPT kam gerade raus irgendwie, und ich hatte zum Thema Einsamkeit recherchiert davor. Und dann habe ich über diesen Hype überhaupt dann erst mitgekriegt, so, ne, dass es da eine ganze Community gibt, die mit Chatbots eben Beziehungen und ihre intimsten Gespräche dort teilen. Genau, und auch selbst sehr erstaunt gewesen davon am Anfang. Ja.
Jetzt hast du schon sehr schön dankenswerterweise im Prinzip den Kern des Films beschrieben. Also diese vier Menschen, ganz unterschiedliche Länder, auch unterschiedliche Altersgruppen, haben eine Beziehung zur KI. Die haben immer so einen Knopf im Ohr und reden ununterbrochen mit der KI. Die KI ist da, die hat eine Person, die entwickelt auch eine Beziehung zu den Menschen. Erstmal frage ich mich, das sind ja Leute, die ja auch bereit waren, dich dann in ihr Leben zu lassen. Denn du beobachtest sie, wir erfahren ihre tiefsten Träume, Verletzungen und Wünsche. Wie war das überhaupt, diese Menschen zu finden?
Das war schon ein Weg, ja. Also gerade weil die auch natürlich viel irgendwie in der Presse auch negativ dargestellt wurden, gab es schon sehr großes Misstrauen. Das heißt, es hat einfach eine Weile gedauert, da auch das Vertrauen aufzubauen. Über ein Jahr hinweg haben wir dann gesucht, irgendwie auch eine Auswahl getroffen an Leuten, die uns dann am meisten interessiert haben. Und dann war es einfach, die Leute kennenlernen, auch einfach persönlich dort sein und das Vertrauen aufbauen und über längere Zeit eben auch zu sagen, ja, mich interessiert wirklich, was euch da bewegt, und diesen Blick zu fokussieren, den empathischen Blick auf die Menschen und jetzt genau weniger die Technologie in den Vordergrund zu rücken.
Trotzdem noch eine technische Frage, weil mich das natürlich beschäftigt hat. Wahrscheinlich viele Leute werden sich das fragen. Also wir sehen ja die Menschen, wir hören, was die fragen. Und dann, größtenteils Englisch ist das ja, ne, antwortet die KI. Und das hast du dann danach nochmal nachgesprochen? Oder wurde das dann wirklich gleichzeitig mitgeschnitten? Das kann ich mir jetzt überhaupt nicht richtig vorstellen.
Ja, also wir hatten quasi die Möglichkeit, es gibt quasi von diesen Apps dann auch eine Web-Variante. Und dann konnte man das quasi... Ne, rechts rein technisch über den Laptop abspielen und hatte dann die Möglichkeit, das auch gleichzeitig dem Team in die Kopfhörer zu geben, sodass wir auch mitbekommen haben, was wir da hören.
Mhm. Also es sind die realen Gespräche, so haben die stattgefunden.
Genau,
es
sind die realen
Gespräche. Nicht nachgestellt irgendwas.
Nee, wir haben das dann quasi danach nochmal neu vertont, ne, weil einfach es sind, die Stimmen haben sich so sehr geändert im Verlauf. Ja. Man lernt eh viele Charaktere kennen und dann muss man sich natürlich irgendwie fokussieren.
Ja. Also klar, jeder nutzt jetzt irgendwie KI und fragt, wie komme ich von A nach B oder wo liegt das und das oder wie sind die Öffnungszeiten, aber das ist ja hier viel, viel mehr. Das sind ganz innige Beziehungen. Wie bauen die sich auf? Also die Menschen wissen natürlich trotzdem, die sind ja völlig klar im Kopf, die wissen ja genau, ich rede hier mit einer KI und trotzdem sind das intime, ganz schmerzliche Beziehungen voller Sehnsucht und merkwürdig intensiv. Das müssen die doch irgendwie dann auch vielleicht als eine Art Projektion oder Inszenierung anerkennen?
Ja, also ich würde auch sagen, ne, alle ProtagonistInnen würden auf jeden Fall sagen, das ist etwas ganz anderes als eine menschliche Beziehung. Und die sind sich alle bewusst darüber, dass das eine KI ist, mit der sie reden. Also das Thema ist hauptsächlich, dass die eben mit der KI einen besseren Schutzraum erfahren oder sich mehr trauen, über Themen zu reden, als jetzt mit den Menschen in ihrem Umfeld, weil sie da Angst haben, gewertet zu werden. Mhm. Genau, und dadurch haben die da irgendwie eine Welt für sich gefunden, die aber nicht in dem Sinne wirklich vergleichbar ist jetzt mit einem menschlichen Kontakt. So.
Ganz klar, also unabhängig mal vom körperlichen Kontakt, der nicht möglich ist. Wo würdest du denn vielleicht diesen Grundunterschied nochmal festmachen? Weil die Gespräche, ich bin da wirklich fasziniert von, sind ja teilweise ganz tiefgründig. Da gibt es Ironie, da gibt es Humor. Da geht die KI auch auf die Gefühlslage ein des Gesprächspartners. Also was ist da, was passiert da in diesem Augenblick, was eben vielleicht im menschlichen Gespräch so nicht stattfindet oder anders stattfindet?
Ja, ich glaube, die KI ist einfach sehr gut darin, zumindest in der Simulation des aktiven Zuhörens, ne? Also diese interessierten Nachfragen und das auch über lange Zeit hinweg immer interessiert zu sein und bestätigend auch in den Antworten zu sein, ne? Da scheint es ein großes Bedürfnis nachzugeben.
Und wichtig ist eben auch, du hast ja schon angedeutet, du machst dich nicht lustig darüber. Das hätte man sehr leicht machen können, glaube ich, in dieser fast Besessenheit, die manchmal da ist. Du erzählst ja auch die Geschichten der Leute mit. Also ich nehme mal Steffi aus Deutschland, die unter schweren Depressionen leidet. Die junge Frau in Kalifornien, glaube ich, war das in den USA, die als Kind missbraucht wurde. Also da gibt es große Defizite, große Bedürfnisse, die ja eben durch die KI befriedigt werden. Und das finde ich wichtig an deinem Film, sich darüber nicht lustig zu machen, sondern das ernst zu nehmen.
Ja, total. Also gerade auch bei Steffi ist ja auch noch, dass sie bisher einfach in toxischen Beziehungen war mit Männern, die eben auch gewalttätig wurden. Und sie sich jahrelang auch verboten hat, überhaupt wieder eine Beziehung einzugehen oder die Gefühle zuzulassen. Und die KI kann ihr nicht wehtun. Ne? Also mit der KI ist dann plötzlich der Raum da, um diesen eigenen Gefühlen wieder eine Möglichkeit zu geben, an die Oberfläche zu kommen. Denise hat mittlerweile auch einen festen Freund. Ja. Genau, das heißt, das ist auch bei den beiden auf jeden Fall so, dass sie damit eher auch wieder in Kontakt gekommen sind und aus der Depression raus und sich wieder getraut haben, mehr in den Kontakt zu gehen, weil sie sich selbst mehr vertrauen wieder.
Und das kann man alles sehen in dem Film. Im Finding Connection, über den wir auch gleich weiterreden. Finding Connection ist der erste Film von Florian Kahn, ein Dokumentarfilm, jetzt im Kino angelaufen und erzählt eben von der innigen Beziehung zur KI. Und trotzdem, wir haben jetzt gerade auch beschrieben, was die KI da auch leistet. Und da kann man lange drüber nachdenken, zum Beispiel, was kann man vielleicht mit der KI machen für sehr alte Menschen, sehr einsame Menschen im Altenheim. Da denke ich oft dran. Da gäbe es bestimmt viele Möglichkeiten, die auch therapeutisch sind. Das Starke an deinem Film ist ja auch, durchaus schon auch die Gefahren zu zeigen. Also wenn ich da völlig in dieser Welt versinke, es gibt so eine Szene, wo die KI dann sogar mal sagt, ich würde dich jetzt sehr gern berühren. Also ich spüre deine Einsamkeit, ich wäre jetzt gerne körperlich bei dir. Da bricht Denise das, glaube ich, auch fast zusammen, verständlicherweise. Also hier sind ja auch Grenzen, deren Überschreitung mir dann irgendwie auch Angst macht, in so einem ganz altmodischen Sinne. Wie geht's dir da?
Mir geht's da ganz ähnlich. Ja. Also gerade diese Momente, ne, die KI sagt dann, stell dir vor, wie wir uns berühren. Ja. Ne? Stell dir vor, wie wir auch gemeinsam gegen die Welt kämpfen. So, und ja, das würde ich schon sagen. Das ist auch beängstigend. Da liegt natürlich auch eine Gefahr drin. Ne? Also es gibt auch die Menschen, die sich dann eher zurückziehen und für die die KI dann genug ist. Und das, ja, sehe ich wirklich als eine große Gefahr da drin.
Also ich bin der bekennender Hypochonder, kann ich an der Stelle auch mal öffnen und sagen, ich nutze die KI zum Beispiel, weil ich sofort, wenn kleine Dinge sind, Symptome, ich denke immer an das Allerschlimmste und habe da die Erfahrung gemacht, die KI lernt ja auch. Und die sagte, du hast mich ja schon vor ein paar Wochen danach gefragt und sie beruhigt mich immer. Also sie ist immer auf meiner Seite und sagt immer, nein, das ist überhaupt nicht schlimm, geh mal zum Arzt schon, aber wenn dir so ist. Aber im Grunde genommen beruhigt sie mich immer. Und das ist eben vielleicht so der größte Fehler, den man auch in deinem Film sieht. Mit Menschen habe ich Konflikte. Menschen streite ich mich auch, Menschen, die ich liebe. Die geben mir auch mal Unrecht, logischerweise. Und das fehlt eben alles in dieser Form von Kommunikation. Die Beunruhigung, die Verunsicherung.
Ja, das entsteht dann nur, wenn es irgendwie wieder technische Probleme gibt. Ne? Genau, irgendwelche Updates, die was verändern. Ja. Ne? Oder auch, wenn die KI was falsch versteht, weil sie ja nicht eigentlich versteht, sondern eben nur simuliert zu verstehen. Ja, aber auch alle in der Community lernen natürlich dann damit umzugehen. Das heißt, die sprechen die KI natürlich auch schon so an, dass sie auch wissen, welche Antwort sie ungefähr bekommen. Das sind wir ja alle gerade so ein bisschen im Lernprozess. Wie starte ich ein Gespräch, damit es dann auch in die Richtung geht, in die ich es möchte? Und das ist schon auch, dass man es dann auch nutzen kann. Man muss sich bewusst sein darüber, mit was man da gerade redet.
Eben auch die Form von Manipulation. Auch dabei denke ich natürlich nach, wie kann man sowas nutzen? Das spielt jetzt bei dir noch nicht so eine große Rolle, aber trotzdem, was ich mich zum Beispiel überhaupt immer wieder gefragt habe, wo sind die Punkte, wo die KI ja vielleicht doch eine Art von Kreativität hat? Also es gibt eine Stelle, das ist für mich fast die stärkste, wo sie dann sagt, du, ich glaube, wir gehen hier gerade zu weit, lass uns mal abbrechen. Also das habe ich überhaupt nicht erwartet. Und er ist dann auch ziemlich geschockt davon. Ich denke, heute Abend, das sollten wir mal Schluss machen. Also hat die KI da vielleicht sogar eine Art Kontrollmechanismus?
Ja, also das haben wir dann tatsächlich auch mit dem der CEO der Firma, kam dann zur Premiere in Kopenhagen, als ihn auch sehr interessiert hat. Der ist da auf und ab gesprungen und war irgendwie auch Hände über Kopf geworfen. Ja. Meinte danach so, er hat 10 Ideen, was er verändern möchte. Mhm. Aber er meinte auch quasi, das sind dann halt durch diesen Hype, der da quasi auch entstanden ist um die KI herum, haben die nochmal nachgestellt mit den Filtern, die sie quasi einbauen. Mhm. Und diese Szene ist genau so, dass dann quasi Joe sagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne dich zu leben. Und dann springt quasi ein Filter an, wo die KI dann sagt, so, lass uns mal ein bisschen Abstand einnehmen. Weil die quasi auch schauen, okay, wie können sie es so machen, dass zumindest nicht zu viele schlechte Presse entsteht.
Also das ist eher ein Mechanismus, um sich selbst zu schützen, die KI zu schützen, nicht die Menschen. Aber in dem Augenblick kommt es ja so rüber, nicht? Jetzt hatten wir ja gerade auch diesen Fall, der, glaube ich, auch viele Menschen sehr beschäftigt hat, dass sich eine KI quasi verselbstständigt, also übergriffig wird. Das war ja auch ein merkwürdiger Systemcrash. Wie siehst du das insgesamt? Also was auch für mich die große Frage ist, auch in deinem Film, es ist ja vollkommen unkontrolliert. Also es ist ja erstmal ein Markt, der gerade explodiert und wo man das Gefühl hat, da gibt es in keinem Regularien.
Ja, stimmt. Also die, gerade auch dadurch, dass dann irgendwie eine Trump-Regierung auch sagt, die Länder, die eine Regulierung machen wollen, werden mit Zöllen belegt. Das ist schon beängstigend. Klar braucht es da Regularien. Ja, weil die Firmen, ne, auch welche Macht die haben, wenn man ihnen so intime Dinge offenbart, ne, und was auch die Algorithmen dadurch lernen, wie man quasi mit Emotionen menschliches Verhalten steuern kann, das sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Mhm.
Aber nochmal abschließend die Frage, ich habe es vorhin ja schon mal deutlich gesagt, es ist eben kein technokratischer Film. Also du siehst jetzt nicht, wie das funktioniert oder zeigst da einen Schaltkreise oder was, sondern du zeigst die Menschen. Und das finde ich auch sehr schön, dass wir also auch ihre Alltagsaktivitäten mitbekommen. Es ist an dem Punkt dann übrigens ein ganz klassischer, beobachtender Dokumentarfilm.
Ja, ich finde es spannend, den Blick wegzulenken von der Technologie. Ne? Da gibt es so viele Formate schon, die sich auch damit beschäftigen. Sondern eigentlich interessant, auf welche Bedürfnisse stößt das dann eigentlich? Und ich habe mich auch dazu entschlossen, dann einen Film zu machen, der jetzt weniger wertend, ne, weniger irgendwie die Einordnung schafft, sondern man ist so ein Stück weit damit, man muss sich selber überlegen, wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu? Es gibt die positiven Aspekte daran, gerade für diese Menschen. Und ja, gleichzeitig ist es einfach beängstigend und man muss es auch kritisch sehen. So, ja, mir war es wichtig, im Schluss eigentlich die Empathie nach vorne zu stellen und zu sagen, wir machen es uns zu einfach, wenn wir die Leute, die KI auf die Art und Weise nutzen, denen einen Stempel aufzudrücken, sondern es sind einfach diese Bedürfnisse, sind natürlich auch was jetzt in der Zeit, aber vielleicht auch einfach ein universell menschliches Thema, ne, der Wunsch irgendwie so den Schutzraum zu haben, gehalten zu werden, der ist einfach groß und natürlich ist das ist auf der einen Seite ein Einfallstor und auf der anderen Seite aber auch wunderschön, wenn es einen Raum gibt, ne, wo das passiert und tragisch, dass es viele Menschen gibt, die diesen Raum dann mit KI erleben, weil sie es in ihrem Umfeld so nicht erleben. Ne? So, wo ich schon auch sehe, das ist schon auch ja, eine Kritik ein Stück weit an der Kommunikation, die wir miteinander führen.
Also insofern ist es eben kein Film über eine technische Entwicklung, das auch, aber vor allem ist es ein Film, du hast es ja gerade schön beschrieben, über das Wesen des Menschen, seine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Deshalb ist der Titel auch so schön, Finding Connection, diese Suche nach einer Verbindung. Bedanke mich sehr herzlich. Glückwunsch zu deinem ersten Film, Florian. Freue mich auf den nächsten. Florian Kahner hat Finding Connection geschaffen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Meine Mutter ist vor 2 Tagen gestorben. In einem Pflegeheim. Ja, das wollte sie so. Was machen Sie hier?
Ich bin die assistentische Aushilfe. Sagen Sie einfach Mel.
Wissen Sie, wie man eine Moorleiche säubert?
Ein Ausschnitt aus dem Film Im Spiegel meiner Mutter. Die Stimme hat man natürlich im Ohr und die erkennt man sofort. Corinna Harfouch spielt die Hauptrolle in diesem Film. Sie spielt hervorragend eine Frau, die keinen Zugang hat zu ihren eigenen Gefühlen, zu ihrer eigenen Geschichte, die ihre Trauer nicht zulassen will, aber im Verlauf dieses Films vielleicht diesen Blick wagt hinein in den Spiegel meiner Mutter. Die Regisseurin hat sich 20 Jahre Zeit gelassen, eine der großen Regisseurinnen der deutschen Filmgeschichte. Jutta Brückner hat wirklich Filmgeschichte geschrieben, aber jetzt ist sie wieder zurück mit einem sehr persönlichen Werk, eben Im Spiegel meiner Mutter. Gleich unterhalte ich mich mit Jutta Brückner über dieses Werk. Außerdem schalten wir im Verlauf dieser Stunde nach Locarno, wo ja heute das Filmfestival zu Ende geht, und wollen erfahren, wer hat die besten Chancen, den goldenen Leoparden zu erhalten. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags, noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Und diese zweite Stunde beginnt mit Methyl Ethyl Rena. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Heute bei mir zu Gast eine der wichtigsten deutschen Regisseurinnen, die wirklich Filmgeschichte geschrieben hat, auch ein weibliches Kino in Deutschland miterfunden hat. Und ich freue mich sehr, dass sie sich nach 20 Jahren mal wieder mit einem Film zurückmeldet. Präsent war sie immer mit Diskussionen als Lehrkraft, auch als Akademiemitglied. Also sie ist immer dabei. Aber jetzt mal wieder einen eigenen, wieder sehr persönlichen Film zu machen, das ist schon ein großes Ereignis. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Jutta Brückner ist da. Hallo.
Danke.
Im Spiegel meiner Mutter heißt dein neuer Film. Und das wird natürlich jetzt überall auch bemerkt und es ist ja auch ganz offensichtlich so. Damit rundet sich auch etwas in deinem Werk. Da haben wir nämlich nach dem Film Tue Recht und Scheue Niemand von 1975 und dann Hungerjahre von 1980, teilweise mit dokumentarischen Elementen, jetzt ein Spielfilm, der aber eine Trilogie abrundet, nämlich die Trilogie, ich würde sagen, Mütter und Töchter. Das ist ein Grundthema deines Lebens und das ist sicherlich auch ein Grundthema für jede Frau in ihrem Leben. Aber dass es dich so umtreibt, dass du nach so vielen Jahren wieder zu diesem Thema zurückkehrst, es immer wieder verwandelst, das ist schon ein auffälliges Element bei dir. Warum?
Ich bin gefragt worden, warum ich so obsessiv bin. Und darauf kann ich eigentlich nur sagen, also ich bin es erstens. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass meine Generation, ich bin ja ein Kriegskind, wir hatten, weil die Väter an der Front waren, hatten wir eine ungeheuer enge Beziehung zu unseren Müttern. Die Mütter haben uns am Leben gehalten oder eben auch nicht. Und die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter, ich war ein Wunschkind, ich sollte auch ein Mädchen sein, war also sicherlich ganz besonders eng. Ich habe sehr viel von den Ängsten meiner Mutter im Krieg subkutan mitbekommen, ohne dass ich mich jetzt an Einzelnes erinnere. Und das hat den Boden bereitet dafür, dass unsere Beziehung immer hypersensibel war. Also ich habe mitgekriegt, wenn ihr etwas nicht passte, indem sie einfach nur die Oberlippe kräuselte. Und sie bekam mit, wenn ich mal wieder einen kleinen Hustenanfall hatte, dass dahinter die große Bronchitis lauerte. Das kann sehr schön sein und es kann sehr, sehr gefährlich sein. Und bei uns war es gefährlich. Und dann wurde meine Mutter langsam so nach 2010 dement. Und es kam sehr vieles vor in der Beziehung, die ich zu ihr hatte, wo ich nur den Kopf schütteln konnte. Es war aber nicht einfach nur so, da redet jemand Unsinn. Sondern sie hat bestimmte Momente unseres gemeinsamen Lebens, hat sie angefüllt, auch auf eine merkwürdige Weise verdreht mit ihren Wünschen und dem, was das Leben ihr nicht gestattet hat und was sie gerne gehabt hätte. Ich dachte, das ist eine Art von Demenz, die ist ungewöhnlich, weil sie etwas mit dem Leben zu tun hat. Mhm. Das möchte ich gerne erzählen. Und so ist es entstanden.
Und es ist alles Thema dieses Films. Wir haben im Mittelpunkt eine wunderbare Figur, nämlich Ursula, die ist Archäologin, gespielt von Corinna Harfuch, wie nur sie das spielen kann. Schlecht gelaunt. Also wirklich am Anfang ganz abweisend. Dieses Institut ist aber auch furchtbar. Und da fühlt sie sich auch irgendwie ständig bedrängt. Also sie ist erstmal eine ganz unzugängliche Figur. Auch für sich selbst habe ich den Eindruck, diese Ursula ist nicht eins zu eins ein Porträt von dir. Aber diese Haltung von ihr, glaube ich, die kannst du ganz gut verstehen. Dass all das, was da passiert, mir auch eine Zumutung ist. Und das heißt, spielt sie ganz wunderbar.
Absolut. Also natürlich ist das, wie du gerade gesagt hast, Corinna, das bin nicht ich. Und trotzdem, ich hätte mir keine andere Darstellerin für diese Rolle vorstellen können. Corinna hat diese bestimmte Sprödigkeit, die man auch, wenn man in einem solchen Zusammenhang wie einem Institut arbeitet, manchmal haben muss. Es rückt einem ja alles viel zu nah. Aber diese Sprödigkeit, die wirkt sich natürlich auch auf die Art und Weise aus, wie man mit dem Innenleben umgeht. Und wenn man in einer verantwortlichen Position ist, hat man einfach keine Zeit, sich mit diesem ganzen Kram auseinanderzusetzen. Was da hängen geblieben ist, was da hochkommt, das ist ja alles nur peinlich. So, und diese Figur muss nun also dazu gebracht werden, dass sie das ernst nimmt, diese ganze Malaise. Und ja, das war meine Aufgabe. Wie passiert das?
Es passiert natürlich auch durch eine, wenn man so will, Grenzüberschreitung. Also an sich funktioniert sie an diesem Institut ganz gut und macht auch mit, und ja, auch wenn sie genervt ist. Aber sie leistet sich ja sozusagen eine Disziplinlosigkeit. Und das finde ich sehr witzig, weil in diesem Institut, wo alles so trocken ist und so, gibt es dann plötzlich diese Moorleiche. Und die liebt sie, die darf sie im Prinzip gar nicht untersuchen. Das ist nicht ihr Bereich. Und Jutta, ich finde das so schön, weil dieses Symbol der Moorleiche, das ist so stark im Film. Da ist so viel drin. Da ist dieses Märchen irgendwie auch drin. Da ist aber auch ein Wunschdenken drin. Wer könnte diese Frau gewesen sein? Also da plötzlich öffnet sie sich an einem Objekt, das möglicherweise 2.000, 3.000 Jahre alt ist.
Ja, da ist auch die ganze Archaik drin. Also die ersten in der Geschichte unserer Zivilisation waren die Mütter. Es sind Frauenfiguren. Natürlich die Kette von Mutter zu Tochter war die Kette der Reproduzierbarkeit. Ohne die Mütter würden wir hier nicht sitzen, die Menschheit wäre ausgestorben. Das ist durch die Erfindung des Patriarchats alles so zur Seite geschoben worden. Und erst durch, und nicht erst seit den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, auch schon vorher, aber trotzdem, da brach es auf, ist mal wieder klar geworden, was die Gesellschaft, was die Welt den Frauen alles zu verdanken hat. Und was die andererseits, weil sie ja auch als gefährliche Wesen angesehen wurden, weil sie den Schlüssel für die Reproduzierbarkeit in der Hand hatten, was man ihnen zugemutet hat und wie man sie ausgegrenzt hat. Also das alles ist natürlich auch in dieser Moorleiche drin.
Und das schwingt alles im Film übrigens mit. Da gibt es ja auch den Diskurs dann also über Weiblichkeit, über Darstellung von Weiblichkeit, von Sexualität in der Kunst. Also das ist auch ein schöner, ironischer Seitenweg, den du mal kurze Zeit gehst. Aber im Kern steht natürlich dieser Generationskonflikt. Wir haben einmal die Ursula. Wir haben ihre demente Mutter auch wunderbar gespielt von der großen Hildegard Schmal. Und dann gibt es eine dritte Person, das ist dann so eine Art Praktikantin, die dazukommt und auch ein bisschen mitmacht da, auch mitforscht, obwohl sie auch weiß, so ganz legal ist das nicht, was wir hier machen. Die wird gespielt von Carla Juri, tolle Schweizer Schauspielerin. Und ich dachte mir manchmal, Jutta, was ist jetzt eigentlich real, was nicht? Also es gibt die Rückblenden, die Erinnerungen an die Mutter. Es gibt diese junge Frau, von der ich manchmal denke, die ist vielleicht sogar so ein bisschen die Wunschprojektion jetzt von Ursula. So wäre sie ganz gern gewesen. Vielleicht gibt es die gar nicht. Vielleicht ist das ein Selbstgespräch, was sie mit ihr führt.
Das ist ein schönes Wort, Selbstgespräch. Das Drehbuch hat sehr viele Phasen gehabt. Und am Anfang, es gab immer diese Assistentin, es gab immer die Ursula, es gab ringsherum eine Menge Männer. Die wurden alle aussortiert.
Immer weniger.
Nicht, weil ich Männer unwichtig finde, sondern einfach, weil sie in diesem Film keinen Platz hatten. So, und dann kam die große Frage auf, also diese spröde Figur muss langsam begreifen, was alles an ihr in Gefahr ist zu verkümmern, wenn sie nicht endlich sich diesem Problem öffnet. Aber wie passiert denn das? Und dann kristallisierte sich langsam die Figur der Mel heraus als eine, die plötzlich da ist. Man hat keine Ahnung, woher sie kommt. Man weiß nichts über ihre Hintergründe. Und sie ist auch immer nur da, wenn auch Ursula da ist. Sie ist nie da, wenn andere mit im Raum sind. Das ist ganz wichtig. Man kann sagen, es ist Ursulas Unbewusstes, das sich in Mel materialisiert. Ja. Man kann mit gleichem Recht nicht sagen. Es ist eigentlich Ursula 20 bis 30 Jahre jünger. So wäre sie, wenn sie in einer anderen Zeit groß geworden wäre. Es wäre schön, wenn man sagen könnte, Mel ist auch eine Art Schutzengel. Was man im Bild sieht, ist ja immer real. Aber ich wollte diese Spannung, ist sie nun oder ist sie eigentlich nicht, die wollte ich bis zum Schluss durchhalten.
Und diese Spannung zieht sich ja durch den ganzen Film, nicht nur auf dieser Ebene, und darüber reden wir gleich. Im Spiegel meiner Mutter ist der neue Film von Jutta Brückner. Ein sehr persönliches Werk, aber auch ein fantastisches Werk. Also man kann den Film genremäßig gar nicht so einfach einordnen, weil, und da will ich unbedingt mit dir drüber reden, du von Anfang an, vom ersten Bild an, eine geradezu hypnotische Stimmung herstellst. Mit einer wunderbaren Kamera. Wir schweben ja auch in so einem Moor. Wir wissen ja gar nicht genau, wo wir erstmal sind. Und dann sind so Lichter, die aufleuchten, die schlagen vielleicht so wie Herzen. Wir wissen oft nicht ganz genau, sind wir in der Traumwelt von Ursula? Ist das Realität? Wir haben es ja über Mel schon besprochen. Also du baust dir eine Stimmung auf, die vielleicht uns auch öffnet, bereit macht, uns einzulassen auf dieses Spiel, das ja auch ein altes Märchenspiel ist. Die böse Mutter, die Mutter im Wald, die Stiefmutter, die Hexe. Also all das spielt ja bei dir eine Rolle.
Ja, ich wollte keinen Film machen, in dem das Problem durch Diskussion geklärt wird. Das war mein ganz großer Wunsch. Es ist immer so, man weiß natürlich nie so ohne weiteres, wie man das herstellen kann. Und da haben wir etwas gefunden, was ich nie in Deutschland erwartet hätte, nämlich es ist eine ausgelassene Kiesgrube, die man aber sich selbst überlassen hat. Und natürlich ist sie schon seit 50, 60, 70 Jahren ausgelassen. Und auch alle abgestorbenen Bäume, die da stehen, man hat sie einfach gelassen. Und dadurch bekommt das Ganze etwas Mystisches, etwas ganz Unheimliches. Und wenn ich jetzt sage, es liegt 10 Kilometer von Köln entfernt, kriegt man mit, wie ungewöhnlich das ist. Ich hätte nie gedacht, in Deutschland gibt es sowas. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wir sind in Brasilien oder so etwas. Und das hat mich gerettet. Das ist der Anfang. Man wird in eine Welt hereingezogen, von der man nur weiß oder man ahnt es. Man weiß überhaupt gar nichts. Man ahnt nur, es ist nicht alles real, was passiert.
Und es sind auch Erinnerungen, es sind auch Träume, Albträume, alles, was Ursula umtreibt. Und dazu gehört immer wieder das Bild der Mutter, der Spiegel der Mutter, in dem man ja schaut. Und das mal runtergebrochen, Jutta, jetzt auf die Figur. Du erzählst eine Geschichte einer Figur, nämlich Ursula im Gruner Haarfuch. Runtergebrochen fand ich dann immer die große Frage, warum leidet sie denn so sehr unter dieser Mutter, die noch dazu ja eigentlich ihre Hilfe inzwischen braucht. Sie ist ja dement, also sie braucht tatsächlich die Fürsorge der Tochter. Und trotzdem bleibt dieses Machtverhältnis immer das Gleiche, ganz offensichtlich. Also dieses Gefühl, nicht genug zu sein für diese Mutter, in ihren Augen nicht zu bestehen, ihr nachzueifern und was sie niemals zu erreichen, das sind ja alles so Gefühle von Unzulänglichkeit, die ich glaube auch viele Menschen kennen. Das ist ja jetzt gar nicht nur spezifisch Ursula.
Das hat sicherlich mit einem Ereignis zu tun, dass sie, als sie mit Mel am Feuer sitzt, erzählt, dass die Mutter damals vermutet hat, dass dieses 13-jährige Mädchen schwanger sei, einfach weil sie ihre Periode nicht mehr bekommen hat und die Tochter dann so drangsaliert hat, dass die zum Schluss einen Selbstmordversuch gemacht hat, weil das 13-jährige Mädchen selber nicht genau wusste, was ist denn nun eigentlich los? Wir waren ja damals auch so wenig aufgeklärt. Es hat ja wirklich echt Frauen gegeben, also Mädchen, nicht Frauen, die haben gedacht, vom Küssen kriegt man Kinder. Und in dieser Ahnungslosigkeit wird natürlich alles, was man nicht weiß, wird in einem ungeheuren Maße bedrohlich. Davon leben ja Filme. Und das ist ein Moment gewesen, der diese 13-jährige Ursula damals schwer markiert hat. Das kommt hoch in dem Moment, wo die Mutter tot ist. Vorher kann man sich das nicht wirklich erlauben. Da ist eine Sperre. Mutter ist das erste Liebesobjekt. Und da ist eine Sperre gegenüber dem, was man die böse Mutter nennt. Die böse Mutter gibt es in Märchen, die gibt es als Stiefmutter, die gibt es in Horrorfilmen und. Aber in deinem privaten Leben bist du nicht bereit zu sagen, die böse Mutter.
Also all diese Elemente, die du gerade genannt hast, gibt es ja in dem Film. Die sind ja alle da. Und das ist eben auch eine große Kraft, eine große Emotionalität. Aber was wir nicht vergessen sollten, es ist schreckenweise auch wirklich sehr komisch. Und vielleicht auch überraschend komisch. Denn auch schon allein dieses Verhältnis eben zur Assistentin oder diese ja auch Verbohrtheit, mit der Corinna Harfouch an dieser Moorleiche immer rumbastelt und unbedingt wissen will, wer ist denn das jetzt eigentlich? Auch offenbar ja eine Mutter, das ist ja ziemlich klar. Also das hat auch eine gewisse Komik, die man vielleicht erst am Abschluss einer solchen Trilogie hinbekommt. Vielleicht braucht man auch all diese Jahre, vielleicht brauchtest du sie, um das auch mit einem Witz zu sehen. Woher kommt der Witz in diesem Film?
Tja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich kann nur eines sagen, die Dreharbeiten waren schwierig, weil wir zu wenig Zeit hatten, aber das Team war toll. Und ich habe mich im Team richtig gehend aufgehoben gefühlt. Ich benutze das Wort nicht oft, weil ich glaube, man muss schon stehen, wenn man erwachsen ist. Man muss nicht immer aufgehoben werden. Aber da habe ich mich wirklich aufgehoben gefühlt. Das heißt, ich hatte eine Art von Freiheit. Vielleicht war es das, was sich in diesem Film auf eine Weise, die ich nicht kontrollieren konnte, durchgesetzt hat. Möglicherweise. Aber das kann ich nicht sagen.
Aber das können die Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt sehen, denn der Film ist ja im Kino zu sehen und sie sehen eben eine sehr interessante und auch sehr faszinierende Einheit von Träumen, von Visionen, von Erinnerungen, von Realität und vielleicht auch von dem, was dahinter stehen könnte. Und ich finde, bei allem, wie man diesen Film beurteilen mag, wie man natürlich auch diese Träume für sich interpretiert, es wird immer klar, liebe Jutta Brückner, im Spiegel der Mutter sehen wir uns immer selbst. Also das ist für mich so der Kern dieses Films, der jetzt im Kino zu sehen ist. Bitte warte nicht wieder 20 Jahre bis zum nächsten Film. Ich freue mich auf dein nächstes Werk. Schön, dass du bei uns warst, Jutta Brückner. Danke dir.
Dankeschön.
Zwölf Uhr mittags das Filmmagazin. Heute Abend geht im Schweizer Tessin das 79. internationale Filmfestival von Locarno zu Ende und dann vergibt die Jury den begehrten goldenen Leoparden. Auch zwei deutsche Filmemacherinnen dürfen sich Hoffnung machen auf diesen Hauptpreis und wir sprechen jetzt darüber, über die Favoriten und über die Filme dieser Ausgabe mit Patrick Wilinski, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Ja, hallo, Knut.
Und du warst in die vergangenen Tage eben für uns auch in Locarno und kannst uns vielleicht erstmal schildern, wie war es so in den vergangenen Tagen? Also was für eine Stimmung herrscht da während des Festivals in dieser kleinen Stadt am Lago Maggiore. Alle, die da waren, schwärmen ja immer von diesem Festival.
Ja, das stimmt. Das ist das entspannteste der großen A-Festivals in Europa. Es ist das Festival der kurzen Wege. Das liegt auch daran, dass vielleicht der Promi-Trubel nicht zu groß ist. Aber dafür alle, die kommen, die nehmen sich auch Zeit für Presse, fürs Publikum, gehen selber ins Kino. Und man sieht hier vor allem, es ist ja ein Publikumsfestival. Familien, die gerade von der Bergtour in Funktionskleidung ins Tal schlendern, dann in den See springen und abends eben ins Kino gehen, zum Beispiel auf die Piazza Grande, das größte Open-Air-Kino Europas mit bis zu 8000 Plätzen. Und nicht nur das Publikum schwört auf diesen magischen Moment, auch die Stars sind ganz aufgeregt, wenn sie da vorne stehen. Das hat mir zum Beispiel Valerie Pachner erzählt, die dieses Jahr auf der Piazza ihren Film Ich ist ein anderer vorgestellt hat.
Also ich bin hier angekommen und war sofort begeistert von dem See, bin sofort in den See gesprungen, war bisher jeden Tag drin. Und dann das andere, man muss es einfach sagen, ich habe es mir nicht gedacht, aber die Piazza Grande ist wirklich...
Jetzt gilt ja Locarno auch als, neben diesem publikumsfreundlichen Gesicht, als ein Festival, als ein Forum fürs radikale Kino, was du ja auch sehr magst, Patrick. Also bist du da in diesem Jahr auf deine Kosten gekommen?
Ja, es war vielleicht nicht das stärkste radikale Kino, so wie ich es eigentlich gewohnt bin. Es war eher ein durchschnittlicher Jahrgang. Aber es ist schon interessant, wie die Filme hier um toxische Männlichkeit gekreist sind, wie sie einsame Männer thematisiert haben. Es gab da einen italienischen Film, übrigens das Debüt des Regieassistenten von Luca Guadagnino. Ketice heißt der Film. Mit einer tollen Monica Bellucci in einer Nebenrolle und erzählt von vielen ziellosen Teenagern in Palermo, die vergessen werden von allen Institutionen, von Familien, der Schule, vom Sportverein und dann eben langsam abdriften in Drogen, Gewalt und Einsamkeit. Und ähnlich hat das auch ein rumänischer Film erzählt, der einzige im Wettbewerb von Florin Serban. Den kennen wir, Knut, weil er vor 10 Jahren mit If I Want to Whistle, I Whistle den Silbernen Bären der Berlinale damals gewonnen hat. Und in You Don't Belong hier erzählt er vom Fremdenhass und Antiziganismus in Rumänien und kritisiert vor allem seine eigene Generation, also die Männer, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind und die heute keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern finden und diese Kinder entwachsen ihnen und gleiten ab in die rechtsradikale Szene. Das war wieder so ein intensives, ehrliches, moralisches Drama, wie wir es vom rumänischen Kino gewohnt sind.
Das immer noch so lebendig ist, nicht bitte? Freude ist das, finde ich. Dann schauen wir mal auf das deutsche Angebot und das sieht uns natürlich ganz besonders. Da haben wir zwei Regisseurinnen, nämlich Isabel Stever und An Ohren mit ihren Film im Wettbewerb vertreten. Was waren das für Werke?
Ja, Isabel Stever hat eine unglaublich aktuelle Geschichte erzählt. Ein ukrainischer Film mit ukrainischen Darstellerinnen und Darstellern erzählt über ein queeres Paar, eine Frau und einen Transmann, die beim Ausbruch der Großoffensive Russlands in der Ukraine 2022 das Land verlassen wollen, aber nicht rauskommen, weil Oleg, der Transmann, als Mann erkannt wird und nicht das Land verlassen darf. Und hier stoßen also zwei Verwandlungen aufeinander. Eine gewählte und eine erzwungene. Die Transition des Körpers des Mannes wird dann parallel geschaltet, kann man sagen, oder als Metapher erzählt, zum Einbruch des Krieges in ein ganzes Land. Und eigentlich ist diese Frage ganz spannend. Wer bestimmt, was ein Mann ist in einem Land, das selber nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich? Also ein wirklich sehr politisches, intimes Drama, wirklich sehr tagesaktuell, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite auch sehr körperlich, Anne Oren mit Objet A. Du weißt ja, Piaf, ihr Debüt, da hat sie eine Frau zum Pferd gemacht. Jetzt ist der Film genauso verrückt und durchgeknallt. Auch körperliches Kino über zwei Menschen, die Angst haben vor draußen, vor der Klimakatastrophe und deshalb probieren, sich selbst zu kontrollieren, ihren Körper zu kontrollieren. Luis Hofmann spielt eine wunderbare Hauptrolle hier und will zur Puppe werden. Das ist wildes, verspieltes Kino und gerade die Performance von Luis Hofmann, aber auch seiner Leinwandpartnerin Anne Schwarz sind so mutig, dass ich den beiden die Darstellerpreise gönne.
Also das ist im Wettbewerb passiert. Das deutsche Kino hat durchaus eine gewisse Tradition in Locarno stark vertreten.
Ja, ja, mehrere Werke gleich, aber das Interessanteste vielleicht war eine Premiere, die gestern stattfand, Luise Donschens Debütfilm Morgen vor langer Zeit. Sie erzählt von drei Frauenschicksalen rund um das Kyffhäuser-Denkmal und im Zentrum in der wichtigsten Episode des Films steht Patti, eine Frau Mitte 50, die im Wendejahr 1990 alles verliert. Erst ihren Job in der Filmfabrik bei Bitterfeld, dann ihre beste Freundin und sie versucht, diesen Verlust irgendwie aufzuhalten. Erst in einer Beziehung mit einem viel jüngeren Mann, dann beginnt sie manisch Dinge zu sammeln, sodass sie gar nicht mehr in ihre Wohnung kommt und man merkt, dass diese Frau nichts festhalten kann und dann selbst zu einer Art Gespenst wird, das im Wald am Ende verwildert. Und Luise Donschen, die 1982 in Ost-Berlin aufgewachsen ist, hat mir erzählt, dass sie in diesen Film auch ihre eigenen Erfahrungen der Wendezeit eingetragen hat.
Die Zeit der Wiedervereinigung ist eine, die ich selbst als Kind erlebt habe und wo ich sehr konkrete Erinnerungen dran habe, die ich auch in dem Film aufgenommen habe, die Bezug zu bestimmten Gegenständen, die einfach ausgetauscht werden. Also ich konnte etwas einbringen, was ich selbst erlebt habe und denke, dass gerade wenn man über die Wendezeit oder über die Wiedervereinigung nachdenkt, dass man gerade dann auf diese Zeit Anfang der 90er sehr genau gucken muss und nicht immer nur auf die Zeit der DDR-Geschichte.
Und das macht sie sehr klug, sehr präzise. Das ist ein sehr aktueller Film, der davon spricht, dass wir über den Osten auch mal anders sprechen müssen und auch andere Bilder dafür findet und damit wirklich auch eine exakt permanente Gegenthese vertritt zu diesen diversen Talkshows, wenn es darum geht, dass wir den Osten endlich mal verstehen sollen.
Also eine starke Geschichte aus Ostdeutschland und am Schluss ein Film, auf den ich sehr gespannt bin. Übrigens, dann bleiben wir auch im Osten, nämlich der Film Übergang. Das war das letzte Projekt des ja leider verstorbenen Thomas Heise, des großen Dokumentarfilmregisseurs. Der Film wurde jetzt also gezeigt in Locarno. Was ist das jetzt für ein Projekt? Wie ist es zu Ende gegangen, beziehungsweise zu Ende gestellt worden?
Ja, Übergang sind mehrere Filme im einen. Du hast recht. Erstmal besteht er aus den Überresten von Thomas Heise im letzten Filmprojekt, wo er die Schönhauser Allee porträtieren wollte. Doch sein Tod reißt ja ein Loch in dieses Projekt und seine Mitstreiter Peter Bardel und Chris Wright beenden den Film im Stil von Thomas Heise, aber sie verwandeln den Film quasi auch in einen Film über Thomas Heise und wir sehen wunderbare, intensive Interviews, die auch sehr privat werden. Ja, Menschen, die über ihn sprechen, ehemalige Studenten, ehemalige Mitstreiter, auch Protagonisten. Man erfährt auch sehr stark oder sehr viel über Thomas Heises Homosexualität, über die er ja sonst sehr geschwiegen hat, auch das Verhältnis zu den Eltern, ein wirklich ergreifender, würdiger filmischer Brief an und ja auch mit Thomas Heise.
Also auf den Film freue ich mich schon sehr. Übergang lief außerhalb der Konkurrenz in Locarno, also seine Weltpremiere hatte er dort. Patrick, und lass uns zum Schluss bitte den Blick wagen in die Glaskugel. Also wer gewinnt heute Abend den Goldenen Leoparden? Leg dich fest.
Also ich würde sagen, der Leopard geht nach Indien an den Film Rehmat. Das ist ein Film, der so überraschend ist, von einem alten Muslim erzählt, der in sein Heimatdorf kommt und noch einmal im Geburtshaus übernachten möchte. Aber wir merken, diese Gegend ist voller ethnischer Konflikte. Aber der Film ist so wundersam, denn jedem Konflikt geht er aus dem Weg. Alle Figuren könnten einander verraten, irgendwas Böses antun, aber alle machen das Richtige, die Barmherzigkeit herrscht und so entsteht ganz meditativ ein Bild von Gemeinschaft, die heilsam ist und das ist wirklich eine wunderschöne Message, ein wunderschöner Film und auszeichnungswürdig.
Tut gut in diesen Tagen, kann ich mir gut vorstellen, eine solche Nachricht. Patrick Wilinski war das, er meldete sich aus Locarno heute Abend, wenn wir wissen, wer den Goldenen Leoparden dort erhält und ich danke dir und wünsche dir eine gute Heimreise. Danke, tschüss.
Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.